wir sind ja auf der einen Seite als Mediatoren Regisseure, die so die Verfahrenshoheit haben und die Bühne bereiten und auch über die Instruktionen von Prinzipien und Abläufen die Schauspieler in Bewegung bringen. Und auf der anderen Seite sind wir gleichzeitig auch Publikum für die Austragung des Konfliktes. Also für die Parteien ist der Mediator Publikum, vor dem man sich präsentiert. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel, begrüße dich hier zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge dreht sich um Mediation, also das Mediationssetting ist schon der Fokus, aber wir wollen es aus einer besonderen Perspektive nähern, aus einer künstlerischen. Wir haben uns hier schon mal so mit der Jazzmusik beschäftigt und auch mit der klassischen Musik und was wir dafür für die Mediation fruchtbar machen können. Heute wollen wir uns von einer ganz anderen Ecke nähern, nämlich dem Theater und der Schauspielerei, der Bühne. Und dass Konflikte gewissen Bühnencharakter haben, das ist jetzt kein ganz origineller Gedanke. Aber was wir alles aus dem Theaterbusiness und aus der Schauspielwelt herausziehen können, um Mediation verstehbarer zu machen, das möchte ich heute mit meinem Gast Günther Sturmlechner besprechen. Hallo Günther.
Hallo Sascha. Ja, freut mich, dass ich hier bin.
Ja, Günther, mich auch. Und wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und als ich einen Theaterlehrsatz, den ich mir sozusagen von einem Kollegen gemerkt habe, zum Besten gab und dich da so ein bisschen anteasern wollte, dann sprudelte es nur so heraus, dass es ganz viele solche Lehrsätze gibt. Und plötzlich stand die Theaterwelt so ein bisschen vor unseren Augen und ich habe gesagt, jetzt müssen wir dazu mal einen Podcast machen. Günther, bevor wir damit loslegen und uns so ein bisschen, ja, das, was Schauspieler mitbringen, du bist Schauspieler, gelernter, studierter Schauspieler. Sag noch mal ein paar Worte zu dir. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen und warum bist du dann weitergezogen zur Mediation?
Ja, also ich zur Schauspielerei gekommen. Also ich bin gebürtiger Österreicher. Ja, manchmal hört man es noch so ein bisschen oder ich werde irgendwie im bayerischen Raum zumindest verortet.
Und das war dann, ganz klar, das wusste ich vom ersten Moment an.
Und auf alle Fälle in meiner Schule, da gab es eine Theatergruppe da in Österreich und die haben aber vorrangig Improvisationstheater gemacht, also so aus dem Stegreif, ja, hauptsächlich von Keith Johnston beeinflusst, also mein damaliger Lehrer. Und so kam das. Also ich kam da über die Schule darauf. Ich weiß noch, ich hatte damals eine gute Freundin, die hat so gesagt, du Günther, ich bin da dabei, geh doch auch dazu. Ich glaube, das könnte klappen. Naja, und dann war die Schulzeit vorbei und ich habe in Österreich halt Matura gemacht und mich gefragt, was möchte ich weiter studieren? Und aus irgendeinem Grund hatte ich so im Kopf, hey, mach doch was, was dir in der Schule Spaß gemacht hat. Und da war das halt sehr präsent. Und so bin ich dann zum Schauspielstudium gekommen und dann habe ich das gemacht in Österreich und nach dem Schauspielstudium habe ich dann ein Festengagement eben in Deutschland gekriegt, in Thüringen, in Rudolstadt damals am Theater. Mhm. Und da hat dann im Prinzip der Dozent an meiner Schauspieluni, der hat dann so gesagt, du, wenn du wirklich das Handwerk festigen möchtest nach dem Studium, dann musst du das machen. Ja. Weil ich dachte natürlich nach dem Schauspielstudium, nee, doch Film oder frei oder so. Ne? Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Ja.
Ja.
Genau.
Und ja. Und du bist heute auch noch am Theater oder hast du deine Schauspielkarriere zumindest auf der Theaterbühne ganz abgelegt?
Ganz abgelegt. Ich würde eher sagen, ich habe es pausiert. So, ich habe es vor ein paar Jahren sehr stark pausiert einfach. Ich springe manchmal ein, eben beim Improvisationstheater, wenn mich da ein Freund anruft und es einen kurzfristigen Ausfall gibt. Ja, das mache ich sehr gerne, weil das macht einfach Spaß. Ich habe auch noch so ein Stück, das ist so ein Repertoirestück, ein Kinder- und Jugendstück. Das spiele ich dann auch noch vielleicht ein, zwei Mal auf Anfrage im Jahr mit einer Kollegin. Aber ansonsten zum Beispiel habe ich dann mir gedacht, hey, ich brauche irgendwie was anderes in meinem Leben. Ich will auch ein anderes Umfeld mal wieder haben, ne, anderen Stimulus. Und so kam ich dann zum Beispiel auch zur Mediation und zur Beratung und zum Coaching. Mhm. Genau. Mhm.
Und damit dann eben auch irgendwann die Welt der Konflikte außerhalb der Theaterbühne betretend und jetzt sozusagen in der Vermittlungsarbeit tätig. Ich würde sagen, wir gehen mal los. Wir haben uns ein paar sozusagen Lehrsätze für Schauspieler oder vielleicht sind es auch nur Floskeln. Ich habe den sozusagen, den ersten, den wir uns angucken, den König, den spielen die anderen. Den habe ich von einem guten Kollegen, mit dem ich lange Jahre zusammengearbeitet habe in der Beratung, in der Teamentwicklung. Der war auch gelernter Schauspielregisseur und daher ist mir das gar nicht so fremd gewesen. Ich habe auch jetzt so im Vorfeld immer gemerkt, es gibt schon ganz schön viele Parallelen zur Schauspielerei und zum Theater, die mich so im Leben gestriffen haben. Und dieser Kollege Stefan Schönfeld, Grüße gehen raus, wenn er das hört, der hat das immer gesagt, den König, den spielen die anderen. Und zunächst mal, was verbirgt sich einer? Du kanntest den auch sofort, ne? Du,
ja, den kannte ich auch. Ja. Parat. Ja, was verbirgt
das ist, also, das ist sozusagen das Erste, was man lernt, ne? Den König spielen die anderen, wenn man die Bühne betritt. Was heißt das mal so für Nicht-Schauspieler?
Ich weiß nicht, ob es das Erste ist, das man lernt, aber der Satz, ich glaube, der begegnet einen sehr schnell, was das heißt. Also es gibt halt einfach auf der Bühne, wenn man sich so Fremdtexte erarbeitet, ja, und dann auch, wenn man so ein Stück hat mit unterschiedlichen Rollen, dann erarbeitet man sich ja auch fremde Hierarchien, fremde Beziehungsgefüge. Na, und da gibt's natürlich dann auch einen Status. Und der muss natürlich dann auch auf eine bestimmte Art und Weise gespielt und dargestellt werden, na, damit sich diese Geschichte erzählen kann. Na? Und das bedeutet eben zum Beispiel, wenn man da schon im Schauspielstudium so ein Szenenstudium macht und dann hat eben einer, sag jetzt mal, eine Königsfigur bei den Klassikern, na, und der andere eher eine Figur oder die andere, na, mit, sag jetzt mal, einem Bediensteten, also einem niedrigeren Status, bei Shakespeare. Da gibt es ja so eine sehr klare Rollenaufteilung, beispielsweise Sommernachtstraum mit den Handwerkern und dann den Oberon und der Elfenkönigin und
ja, alles
auf alle Fälle der niedere Status, muss eben bespielt werden. Weil wenn der König, sage ich mal, den König zu sehr ausstellt, dieses Majestät mit Brust raus und dann auf eine gewisse Art und Weise geht von außen, das ist halt zu viel. Und da verliert man halt an Status. Also da verliert man an Ernsthaftigkeit. Und es wird vielleicht zu viel, das sagt man dann
vielleicht mal, mit
Klamauk oder, ne, und so weiter. Und man denkt sich eben so, okay, das ist ein verrückter König oder ein,
oder eine Witzfigur. Also, das heißt, wenn jemand so auf Pomp und Schmuck und Prunk Wert legt oder darauf pocht, dass man ihn wie ein König behandelt, dann wirkt es sofort lächerlich.
Genau, ganz genau.
Und das heißt, dass, ich meine, was es sozusagen für die Mediation bedeutet, können wir nochmal gleich gucken. Aber fürs Theater, wenn man jetzt also ein gutes Bühnenstück aufführen will, sollte man, wenn man einen guten König haben will, sich nicht unbedingt mit dem König als erstes beschäftigen, sondern mit den anderen drumherum, dass die das gut spielen, dass der König anwesend ist.
Ja, so ungefähr. Also es ist eben, wir haben das ja, glaube ich, auch im Gespräch da, als wir das erste Mal drauf gekommen sind, so gesagt, so, na, es erzählt sich halt über die Beziehung und an der Beziehung, das sind halt mehrere, na, beteiligt, so ein bisschen, na. Und das heißt, man muss sich da dieses Ganze.
Ja, so wie König oder Status kein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern eben im Beziehungsmoment, würde das in der Mediation zum Beispiel mit dem Thema Macht deutlich werden, ne? Dass niemand Macht per se hat, sondern das Beziehungsgefüge es verdeutlicht, ob jemand Macht hat.
Genau.
Was heißt das? Ne, du bist ja sozusagen, du beschäftigst dich ja auch mit Mediation und was heißt das für den Mediator? Also den Mediator, den spielen die anderen?
Ne, also was mir ohnehin in meinem Berufsleben so begegnet ist, ist alleine schon, also wenn man von Funktionsrollen spricht, ne? So, ich habe so den Eindruck, alleine nur, weil da zum Beispiel festgelegt ist, ach okay, der ist jetzt Mediator, das tut einfach schon was. Das tut schon was damit, wo man sagt so, das macht schon was mit den Beteiligten. Alleine nur, weil jemand sagt, oh, du bist jetzt neutral und du vermittelst und so weiter, da kommen dann automatisch so Zuschreibungen zustande und dann gibt es zum Beispiel, glaube ich, Menschen, die öffnen sich dann sehr schnell. Einfach nur, weil da ein Vertrauen da ist, im positivsten Sinne, dass, okay, da ist jetzt jemand, der navigiert und jetzt kann ich endlich mal sprechen oder so.
Ja, und der nicht verurteilt. Ja. Und das kann ich erwarten, dass er jetzt über das, was ich sagen werde, kein Urteil treffe. Ja. Das hat mir letztens auch ein Mediator nochmal geschildert, der sagte, ja, wenn er sich als Mediator vorstellt, dass er das sozusagen macht, dann beobachtet er das oder erlebt er, dass das ein Vertrauen schafft und dass sie dass ihm Dinge erzählen, in der Hoffnung oder in der Erwartung, sie werden dafür nicht verurteilt. Das merke ich auch im Gespräch. Also wenn ich nicht als Mediator auftauche und diskutieren möchte, dann kommt schnell so ein Enttäuschungsmoment. Also ey, du bist doch Mediator, warum?
Ne? Ach wirklich?
Stellung im Streit beziehen ist irgendwie nicht, das ist ein regelmäßiges Phänomen, auch auf den sozialen Medien vor allen Dingen. Okay. Und du bist Mediator. Aber das heißt, alleine, dass man diese Rolle hat, bewirkt etwas. Und darauf kann man setzen oder darauf kann man vertrauen. Wie ist das, du hast ja auch dich in Königsrollen geübt oder auch dann auch wirklich gespielt im Stück. Ist es so, dass man sich darauf verlässt, dass andere diese Rolle spielen oder wirksam werden lassen?
Also bespielen wäre da, glaube ich, so. Also, ne, also oder ne. Ja. Naja, das ist halt jetzt natürlich, das ist natürlich eine spannende Frage, ne, weil also wir sprechen halt über Status und dann ist natürlich auch die Frage, wie sich zum Beispiel der Status von so einer königshaften Figur, sei es eine weibliche oder männliche, im Verlauf des Stücks verändert. Ja, und wir sprechen auch von Druckmitteln, also so zum Beispiel in der Mediation. Also es gibt da einfach Druckmitteln und oder es wird versucht, Druckmittel ins Feld zu führen. Ne?
Das kenne ich auch aus Verhandlungen, Druckmittel. So. Die Parallele interessiert mich.
Na, und am Theater, also die Dramatik am Theater oder die Form der Dramatik, die entsteht ja, weil Figuren auf der Bühne handeln. Und die handeln ja aus Motiven. Und manche Motive sind vielleicht edler und andere unedler. In der Moderne wurde das natürlich noch mehr aufgebrochen, also so mit mehrere Perspektiven auf eine Figur. Ne? Aber das bedeutet natürlich, dass ein König auch zu Fall gebracht werden kann oder eine Königin. Ne? Und dass da in der ersten Szene noch ein Hochstatus bespielt wird von außen, der natürlich einfach dann zum Beispiel am Ende des Stücks nicht mehr da ist. Und da muss man sich natürlich von außen, also wenn man jetzt inszeniert, ich habe fast gar nie inszeniert, aber da hat man ja natürlich dann den Blick von außen und sieht das große Ganze und muss quasi den roten Faden und die Figurenentwicklung auch im Blick haben. Ja. Und dann bespiele ich vielleicht als Ausgang mal dann plötzlich den Hochstatus von einer Figur, die ursprünglich unter mir war. So, ne?
Ja. Was würde das für die Mediation bedeuten, wenn der Mediator mitbekommt, dass seine Rolle und seine Autorität nicht so anerkannt und bespielt wird, wie er das verlangt? Wäre das jetzt eine Empfehlung, das darauf zu pochen, also konkret einzufordern? Ne, zum Beispiel, es gibt solche Phänomene, dass dann Medianten anfangen, dann auch zu moderieren oder dann auch die Skizze machen wollen. Ne? Also sie übernehmen dann die Rolle, das kennt man auch aus dem Training und aus Teamentwicklungsmaßnahmen, dass man dann so eine Art Co-Mediator dann hat. Mhm. Was würdest du von der Schauspielerei kommend dort empfehlen, um wieder Rollenklarheit herzustellen?
Mich erinnert das gerade so, dass ein Mediator eher so eine Regiefunktion hat. Also wenn ich da so jetzt an Theaterkontext denke, ja. Weil in meinem Berufsleben, ich habe natürlich, also Streitgespräche, wo Positionen verhandelt werden, ja, in gruppendynamischen Prozessen. Das ist halt Theaterarbeit, so, ne? Also ja. Streitgespräche.
Ja, genau, das kann ich gut.
Das gibt's halt überall. Und dann kommen da auch Menschen zusammen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und manche verstehen sich gut und manche weniger gut. Und dann gibt's eben auch einfach mal so Gruppengefüge, wo zum Beispiel Schauspieler sagen so, okay, nee, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das will. So, ne? Oder sich tatsächlich einfach
Den Satz könnte ich auch durchaus von einigen Medianten, glaube ich, hören. Das kommt schon hin und wieder vor.
Der ja auch die Berechtigung hat, so ein bisschen, weil vielleicht ist da jetzt gerade, es gibt nämlich auch Regiestile von außen zum Beispiel und das ist gut gemeint, aber da ist wenig Führung von außen. Da ist viel Gestaltungsfreiheit, weil da auch viel Vertrauen in die schauspielende Kompetenz ist des Ensembles.
Ne? Vielleicht nutzen wir das, weil das finde ich einen interessanten Punkt. Wir sind ja auf der einen Seite als Mediatoren Regisseure, die so die Verfahrenshoheit haben und die Bühne bereiten und auch über die Instruktionen von Prinzipien und Abläufen die Schauspieler in Bewegung bringen. Und auf der anderen Seite sind wir gleichzeitig auch Publikum für die Austragung des Konfliktes. Also für die Parteien, ist der Mediator Publikum, vor dem man sich präsentiert. Was heißt das für uns und jetzt dein Beispiel, wie das für Regisseure dann, was die dann tun können, hat mich zu unserem zweiten Leitspruch gebracht. Der Text ist das letzte Mittel. Also, dass der Regisseur jetzt nicht unbedingt wortwörtlich drauf pocht, was er will, sondern möglicherweise anders Regie führt. Was ist daraus zu ziehen aus unserer Doppelrolle als Regisseur für das Stück insgesamt, aber für die Konfliktparteien sind wir auch Publikum, potenzielle Applausspender.
Das ist natürlich jetzt, wo ich so dran denke, auch an meine eigene Probenarbeit. Also das ist natürlich so ein bisschen, ja, stimmt. Ich finde, das ist schön, dass du das mit Doppelrolle ausführst, weil auf der einen Seite zum Beispiel eben ich als Schauspieler, ich habe einen Autonomieanspruch auch als Künstler, dass ich sage so, hey, ich habe mir ja Gedanken gemacht und ich will das jetzt zeigen, ne? Ja. Und da bin ich sehr stark in der Führung bei mir selbst. Und dann guckt da halt jemand von außen zu und dann will ich, dass der zuschaut, also mehr Publikumsfunktion, weißt du, so Publikumsfunktion hat, so ja. Mehr zuschaut, ne, und dann, also jede Art von Publikum gibt ja auch Feedback, sag ich jetzt mal so, ne, aber für mich ein Regisseur, eine Regiefunktion, na, die greift dann auch ein bisschen ein.
Also, ja, das Feedback also hat doch schon auch beurteilenden Charakter.
Ja, genau, ganz genau. Also das ist dann weniger so, na Günther, ich sage dir was und du kannst damit nach Hause gehen und wenn du möchtest, guckst du es dir an, so, also ne, so ja. Wie man es in Feedback-Schulungen mitkriegt, sondern nee, das ist schon so mehr Mitarbeitergespräch oder Mitarbeiterin, also was ich meine, ja. So von, na, da ist was passiert, beide Perspektiven und wir müssen uns einfach drüber verständigen, wie wir weitergehen wollen. Ne? Mhm. Und genau, und da hat dann einfach die Regie dann nochmal die Steuerungsfunktion. Sage ich jetzt mal. Also, ne?
Ist dir das als Schauspieler auch so gegangen, dass dir, wenn das Feedback zwischen den Zeilen für dich deutlich wurde, es wäre nicht schlecht, wenn du mehr in die Richtung schauspielerst, mehr in die Richtung gehst, dass es dir dann leichter fiel, das zu nehmen, weil meinetwegen vor den Augen deiner Mitschauspieler und so deine Autonomie gewahrt wurde? Oder war es dir hilfreicher, gesagt zu bekommen, Günther, mach das so?
So. Ja.
Und wenn du das machst, dann kriegst du auch meinen Applaus.
Also das ist ein Weg gewesen, ganz einfach. Also zu Beginn, da war dieser Umgang mit Kritik jetzt, ne? Und ich mache mittlerweile für mich, ich brauche die Unterscheidung zwischen Kritik und Feedback nicht mehr so deutlich, weil ich gemerkt habe, dass sich da bei meinem inneren Erleben einfach was verändert hat. Also mittlerweile kann ich das wirklich sehr gut nehmen und das liegt aber auch ganz einfach daran, ich habe mittlerweile, glaube ich, bestimmte Dinge gespielt und dargestellt und mich in Rollen darstellen können, die ich immer darstellen wollte. Und irgendwann kam dann dieser Moment, da dachte ich so, naja, jetzt habe ich es halt gezeigt. Und da ist es viel spannender, dann weggehen zu können, weggeführt zu werden von mir selbst in eine Form, in eine andere Gedankenwelt und zu sehen, hey, was entdecke ich denn da? Wenn die Regisseurin dieses und jenes Angebot macht. Und da ist dann natürlich noch viel weniger, da ist viel mehr Hingebungslust bei mir da, als ich muss jetzt mein Ding durchziehen, ne? Das hat sich einfach sehr stark verändert. Ja, das ist das Erste. Und das Andere zu deiner Frage mit die Wahrheit, also der Text ist das letzte Mittel und so weiter und Führungsstile da am Theater. Ich habe es von beiden Seiten gehört. Zu mir hat mal ein alter Schauspieler in Rudolstadt gesagt, Günther, wenn du mit so einem Regisseur arbeitest, du musst es als Schauspieler so darstellen und dann im Gespräch so verpacken, dass er oder sie denkt, die hätten die Idee gehabt. Und dann sitze ich mit dem Regisseur, der Regisseurin in der Kneipe und dann sage ich so, Günther, das ist so schwierig, weil ich muss das als Regisseur so ausdrücken, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler denken, das war deren Idee, damit sie das so umsetzen. Also beide Seiten hatten so die gleiche Strategie und hatten es auch auf die gleiche Weise ausgedrückt. Ja, das war lustig.
Das ist, ja, da ist die Parallele zur Mediation auch ja offensichtlich, ne, was sich Mediatoren verkrümmen und verbiegen, ja nicht irgendwie direktiv einzugreifen oder evaluativ, ne, zu steuern und die Autonomie zu wahren. Ich fand diesen Ausdruck, die Autonomieanspruch von Schauspielern, der trifft natürlich auch auf Konfliktparteien in der Mediation zu und sei es auch nur in den Köpfen von Mediatoren. Die wahren den Anspruch ja auf der Vorderseite so deutlich, dass selbst wenn die Parteien sagen, ich hätte gern mal eine Beurteilung von ihrer Seite, wie sie das sehen und wie sie das machen würden, dass man dann sagt, nee, du auf gar keinen Fall, also das ist mir berufs- und standesrechtlich verboten, auch hier nur einen Hinweis zu geben. Aber auf der anderen Seite wollen Mediatoren auch wirksam sein und ihre Intervention sollen etwas bewirken, was ohne ihre Intervention, ihre Techniken, ihre Methoden dann eben nicht passieren würde. Ne? So wie ja eben das Hinzuziehen eines Mediators für alle etwas bewirken soll, was ohne ihn einfach nicht geschieht. Mhm. Nämlich eine Klärung oder eine Lösung oder ein nächster Schritt in der Konfliktbearbeitung. Insoweit finde ich so diesen Tanz um die Autonomiebestrebungen, die man dem anderen unterstellt, interessante Parallele zu dieser Episode von wie man dich in die Geheimnisse des Theaterlebens eingeweiht hat. ganz ähnlich, glaube ich. Wir haben uns ja noch einen dritten, den kannte ich überhaupt nicht, da wusste ich nicht, aber beim drüber nachdenken war mir dann einiges deutlich geworden. Jeder Auftritt ist eine Entscheidung.
Ja.
Wie hast du, in welchem Zusammenhang hast du das kennengelernt? Wo hast du den gehört?
Das passt jetzt eigentlich ganz gut zu diesem Autonomie-Thema, das wir da hatten jetzt. Naja, es ist einfach so. Es ist eben so, ich auf der Bühne, eben wenn ich so ein Stück kriege oder einen Fremdtext kriege, na, dann muss ich das ja füllen. Also das ist mein das ist ja das Spannende, mein künstlerisches Produkt als Schauspieler ist ja eigentlich eine unsichtbare Erlebniswelt, die ich mir baue.
Das muss
ich
erläutern. Eine unsichtbare Erlebniswelt.
Also zum Beispiel eine Malerin, ja, die haben als künstlerisches Produkt sehr klar ein Bild. Musikerin, die haben ja eigentlich als künstlerisches Produkt sehr klar ein Musikstück. In der Schauspielerei, ich bin sehr oft mit Kollegen da gesessen und wir haben alle so gesagt, wie können wir denn erklären, was wir eigentlich herstellen? Also was wir machen als Handwerker, Handwerkerin. Ich imaginiere mir andere Welten. Ich versetze mich in andere Beziehungsstrukturen rein. Ich lasse mich davon im positivsten Sinne berühren, um etwas zu erleben. Und dann eben, um das herzustellen und andere Menschen, das Publikum mit auf eine Reise, auf eine Geschichte zu nehmen, die vielleicht Katharsis liefert. Also, wo man sagt, boah, mir geht's genauso. Oder da wird etwas dargestellt und plötzlich löst sich da etwas in mir, ein Problem in mir auf. Gab's erst einen schönen Film, bei den Oscars, Hamlet, der das thematisiert.
Hamlet, da denke ich jetzt an Kenneth Branagh, aber das ist Jahrzehnte her.
Ja, nee, das ist auch, ich würde auch
nur, zwischendurch schon mal wieder verfilmt worden.
Ja, ich kannte das Buch gar nicht. Ich kannte nur Hamlet und dann habe ich das Buch kennengelernt. Da geht's eben so ein bisschen um die Entstehung des Stückes Hamlet.
Ah, okay.
Ja, so, und diese Hintergrundgeschichte. Und war ein sehr schöner Film, also fand ich.
Das Mitreißende, was man als Schauspieler praktisch bewirken will, ohne wiederum den Autonomieanspruch des beteiligten Zuschauers anzutasten, sondern ihn sozusagen ja in eine Situation zu bringen, in der er mitreisen will und wir sind sozusagen als Schauspieler mitreisend oder in der Mediation auch wollen wir eine Perspektive eröffnen, die mitreißen lässt. Ne? Auch das Narrativ ist ja durchaus eine Methode in der Mediation und gleichzeitig soll eben, da komme ich nochmal kurz zum Vorhergehen, derjenige eigenverantwortlich das wollen, obwohl er sich dem nicht entziehen kann. Das finde ich so eine schöne Paradoxie, um die man offenbar auch in der Schauspielerei ringt.
Ja, also mir fällt einfach nur das Wort, ich glaube, das ist schöner Prozess ein. Also ich möchte den Zuseher in einen Prozess mitnehmen, den Erkenntnis- oder Erlebnisprozess. Und ich denke, das passiert halt in der Mediation mit den Medianten auch. Ich will da ja irgendwie einen Prozess begleiten, ne? Und auch eine Entscheidung heißt eben so, ich muss das als Spieler, bevor ich auf die Bühne gehe, muss mir klar sein eigentlich, was will ich denn darstellen? Was sind die Motive meiner Figur? Und das muss einfach für mich klar sein, damit ich, wenn ich auf der Bühne bin, damit das im besten Fall auch zu, sagen wir jetzt mal, 90% von außen gut gelesen werden kann. So stimmig, ne?
Ja. Das wäre ein Gegenteil von Improvisation oder damit es wie improvisiert wirkt. Sondern Entscheidung ist ja dann schon konfiguriert und
ja, das ist natürlich jetzt
vorentschieden.
Schön. Also da gibt's jetzt natürlich auch unterschiedliche Spielformen. Also du sprichst jetzt zum Beispiel hier vom Skripttheater, ne? Da proben wir ja 6 Wochen, ne? Und dann hat sich ja Regisseur, Regisseurin und das Ensemble auf eine Konzeption geeinigt und vielleicht auf eine Grundaussage vom Stück. Naja, und da werden halt dann Entscheidungen getroffen, na, damit man diese Grundaussage, diese Konzeption auch umsetzt. Beim Impro-Theater ist das ein bisschen anders. Ja. Mhm.
Das Aber für beide gilt sozusagen, jeder Auftritt ist eine Entscheidung.
Ja, beim Impro-Theater, da lasse ich das halt entstehen. Das ist ja das Spannende. Und auch, dass das Publikum eigentlich gebrieft ist von, hey, das ist Impro. Na? Mhm. Und bei dem Skript-Theater, da ist es geprobt. Und da ist halt die große Herausforderung eigentlich, dass ich sage, da gibt's auch einen Satz, der heißt, mach es neu. Das heißt, ich treffe,
das klingt so nach Baumarkt. So,
da fehlt noch was. Das ist so eigentlich, es ist so, spiele es wie am letzten Abend, aber mach es immer neu.
Das klingt ein bisschen, cool. Das ist cool.
Das bedeutet man eigentlich,
ist gelassen, man weiß es, man hat nicht mehr das Lampenfieber, das alles, sondern jetzt hier nochmal der letzte Auftritt und dennoch ganz neu.
Genau, und neu heißt, erlebe es neu, lade dich dazu ein, dich davon wieder neu berühren zu lassen, dass die Spielpartnerin zum Beispiel anders ist, dass du ein bisschen anders bist, dass die vielleicht ein bisschen anderen Klang hat als bei der gestrigen Vorstellung und das berührt dich vielleicht ein bisschen stärker diesmal, ne? Und es gibt ein paar Verabredungen, die sind fest, aber so das innere Erleben, ja, das darf immer so ein bisschen fließender sein. Das bedeutet dieses Mach es neu.
Ja, das gibt, das erinnert mich auch so an, in der Mediation so an dieses, jeder Konflikt ist einzigartig und ne, alles ist einzigartig, soll ganz, ganz besonders sein und dennoch ist Sicherheit und ja, eine Stimmung für die Parteien wichtig, dass hier zumindest einer im Raum ist, der weiß, was zu tun ist. Also es darf nicht so neu sein, dass alles unbekannt ist, sondern da gibt es jemanden, der strahlt eine Sicherheit aus, weil er weiß, jetzt geht man das so und so die Schritte vor. Mhm. Mach es neu, ja. So der Baumarktspruch unter den Theater-Guidelines.
den Bühnenhandwerkern, Handwerkerinnen.
Genau. Mach es zu deinem Projekt oder so, ne? War der entsprechende Samstagnachmittagsspruch in der ja, im Sportstudio. Mhm. Baumarktwerbung kommt natürlich immer zur Fußballsendung daher.
Wahrscheinlich, ja, das passt ganz gut. Ja.
So, da wäre man beim tolle Übergänge, die wir heute hinkriegen hier, beim vierten Merksatz, spiel die Situation, nicht das Gefühl.
Ja,
das fand ich besonders interessant und hat bei mir zunächst mal wenig hervorgerufen. Ich wusste nicht, was soll das?
Da bist du nicht der Einzige. Also ich bin da auch jahrelang bin ich damit befragt. Ich dachte, was? Da ist das, ich glaube, das schöne Wort ist wieder Prozess. Ja, nämlich wenn ich eben so eine Figur habe, ne, die ich durch Stück führe. Ich führe die ja durch einen Prozess. Die verändert sich ja. Zum Beispiel der König, ne, zum Beispiel, der verändert sich ja im Stück. Weil ansonsten wäre es ja keine Dramatik. Dramatik entsteht dadurch, dass sich da was verändert, dass da was in Bewegung ist, dass jemand zum Beispiel vom Hochstatus in Tiefstatus und dann vom Tiefstatus, oh, der ist wieder zurück und wieder im Hochstatus kommt oder so, ne? Und wenn spiel die Situation und nicht das Gefühl. Also wenn ich das Gefühl jetzt einfach spiele, war bei mir zu Beginn so ein häufiger Zugang. Ich habe den Text gekriegt, dann habe ich mich gedacht, ich versetze mich in diese Lage und dann habe ich zum Beispiel immer nur wütend dargestellt. Ja. Na, immer nur wütend. Das war ein schneller erster Zugriff. Viele Leute haben so wütend im ersten Jahr Schauspielschule, das ist ein schneller Zugriff.
Das ist ja wirklich eine Kunst. Also Wut zu spielen ist ja wirklich eine Kunst.
Ja, man tastet sich daran.
Das ist eben nicht wie ein Kinderwut, ne, im Dreijährigen ist.
Ja, ich war schlecht zu Beginn. Also das hatte schon so... Also man tastet sich da, dass man das vielleicht, weißt du, nicht so aufgesetzt macht, sondern dass man echt so merkt, hey, es gibt unterschiedliche Arten von Wut. Die ist jetzt vielleicht nicht so laut, sondern es gibt so eine Haltewut, so eine stille Wut, so eine, wo man nur diese Spannung hat und den Blickkontakt, so eine Passivität. Ne?
Ja, so kalt, ja.
Ja, und aber das Ding ist, wenn ich nur mit dem Gefühl beschäftigt bin, dann wird das eintönig von außen, dann wird es langweilig, dann erzählt sich nichts.
Ja, super, ja, genau. Das sage ich aus der Mediation heraus. Ja, das ist tatsächlich so. Und tatsächlich, das war auch, ich meine, das ist ja ein Klischee, dass man zunächst keine Ahnung hat und dann am meisten draus lernen kann. Aber das ging mir bei diesem Merksatz ganz, ganz deutlich so, weil ich war ganz erleichtert, sozusagen den Sinn dann zu erschließen, Also, dass nicht der Gefühlszustand entscheidend ist, sondern die Bewegung, die wieder reinkommen soll in die Konfliktbearbeitung, dass man nicht stecken bleibt von ich bin wütend oder ich bin sauer, ich bin verletzt, sondern wie kommt's jetzt wieder in Bewegung?
Ja.
Und dass man nicht fragt, wie fühlen Sie sich? Ne? So, wie geht's denn Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Sondern was machen Sie damit? Und was nun?
Ne? Ja.
Wo soll es hingehen? Also Sie können nicht stehen bleiben, aber wenn man das sagen würde, dann würde man es deutlich sehen, doch, ich bleib stehen. Ich will nicht mitmachen. So.
Ja. Naja, es ist eben auch von der Schauspielerinnenseite, wenn ich eben sage, so, okay, spiel die Situation, ne? Das stößt ganz andere von der Gesprächsführung her, von der Fragestellung her, ganz andere Prozesse in Gang, weil da denke ich ja nicht nur an das Gefühl, sondern ich denke auch so eben an die Entscheidung. Ja. Wieso gehe ich denn jetzt gerade auf die Bühne? Wo kommt denn meine Figur her? Und dann eben auch an die Absicht. Was will denn meine Figur hier erreichen? Mhm. Na, was will denn meine Figur verändern? Und dann eben auch, ach, ist eine Situation, wie macht das denn meine Figur? Na? Also sprich, das, wenn ich sage, spiel die Situation, das öffnet viel mehr Assoziationsräume, kreative, als zum Beispiel, der Günther ist schon wieder wütend. Naja.
Ja, das ist nicht, also meine, wir haben ja so diese Idee lange Jahre belebt, man muss sich vorgraben zu den Emotionen und zu dem Gefühl, das steckt dahinter, das Gefühl ist verborgen, das wird geheim gehalten oder ist sogar unbewusst und man muss sich da, als wenn dann dort der Schatz und der Schlüssel liegt für alles andere. Ne? Man kommt dann aus der Höhle wieder raus mit einem goldenen Schlüssel in der Hand und sagt, jetzt ist der Konflikt gelöst. Und dass es eigentlich viel stärker die Vorstellung trägt, wenn wir uns so darauf fokussieren, dann entgleiten wir das Gefühl von seinem Kontext. Und es ist dann fad, weil es nicht mehr erklärbar ist und nicht mehr in seinem lebendigen Zusammenhang zu Gedanken, Bewegungen, Handlungen steht. Da finde ich das Spiel, die Situation oder eben für die Mediatoren so, ne, erfasse die Situation in der Gesamtheit und nicht nur in der Gefühlsebene, viel sinnvoller. Obschon ich natürlich die soziohistorische Erläuterung, Gefühle mal endlich in den Blick zu bekommen, weil sie bis dato einfach nicht akzeptiert wurden oder weggemacht werden sollten, kann ich natürlich nachvollziehen, aber das ist halt irgendwie 50 Jahre her.
Ja. Na, was auf der Theaterbühne dahingehend auch noch spannend ist, glaube ich, auch für die Mediation, ne? Es ist eben, wenn ich die Situation spiele, ne, dann halte ich eben auch als Spieler nicht an meinem Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel Wut, kann ja auch Traurigkeit sein, fest, sondern spiel die Situation heißt auch, ich bin halt offen, ne? Und wenn eben ich auch das jetzt schon mit meiner Spielpartnerin 10-mal gespielt habe, das ist jetzt wieder mach es neu, ne? Bin ich einfach offen, ich spiele Situation und heute plötzlich vielleicht gleite ich zu einer Tiefe von Traurigkeit, ja, die wiederum in der Wechselwirkung meiner Spielpartnerin verändert und wir können woanders hingehen. Wir können mit der Szene woanders hingehen. Wenn ich bleibe beim Gefühl, dann blockiere ich da. Also, um es so auszudrücken. Und das ist dann unmöglich. Auf eine gewisse Weise.
Ah, ja, und dann. Und das heißt dann so eine Gratwanderung oder so eine Entscheidung, ich bleibe beim Text oder ich bleibe bei der Linie, aber ich kann nach links und rechts mal abweichen und das macht es überhaupt erst sozusagen lebendig. Und
na, das ist jetzt natürlich schön, dass du gesagt hast, ich bleibe beim Text, da sind wir beim Satz, den du zu Beginn gesagt hast, der Text ist das letzte Mittel. Das Ding, habe ich eben gesagt, das eigentliche Produkt ist ja die Imagination und die Vorstellungswelt, die 80%. Die du ja eigentlich nicht siehst. Der Text ist ja gleich. Aber die Akzentuierung, der Rhythmus, die Pausen, alle paraverbalen, nonverbalen Phänomene, die ändern sich ein bisschen. Ja, jetzt nicht krass, wenn es zum Beispiel ein wichtiger Abgang ist oder irgendwie eine wichtige Ohrfeige, was auch immer, ne? Aber da, auf dieser paraverbalen, nonverbalen Ebene, boah, da kannst du Symphonien spielen.
Das klickt bei mir so an, weil ich häufig als Ausbilder gefragt werde, so, ja, was sagst denn du dann? Was machst denn du dann? Und ich scheue mich dann manchmal so modellhaft was zu benennen oder auch vorzutanzen, vorzuspielen, weil ich vielleicht ist es der Punkt, den du da meinst, das ist so ein rausgebrochenes Einzel, also den Satz, den ich dann als Technik sozusagen lernen könnte oder eben lehren könnte, der passt dann nicht vielleicht zu der Situation in dieser Form, wie die Person das dann erlebt in der Mediation.
Mhm.
Wie geht ihr denn mit der Gratwanderung um als Schauspieler? Auf der einen Seite den Text und ne, da gibt's also einen Autor, der hat ja auch irgendwie so einen künstlerischen Autonomieanspruch. Da gibt's so den Regisseur, der hat das auch und alle bemühen sich darum, das so zwischen den Zeilen rüberzubringen. Und ich war auch in der Theaterschule, also in der Schule im Theater, aber die Karriere war kurz. Und da war aber eben so laienhaft, der Text ist das Wichtigste und den musste man wenigstens können. So. Und wenn man da vom Text abgewichen ist, dann kam sozusagen nach dem Stück kam dann die Kritik. Irgendwie eindeutig. Wie geht ihr damit um, dass sozusagen die Technik, den Text aufzusagen und das gesamte imaginierende Bild rüberzubringen, dass da manchmal wirklich Welten dazwischen sind?
Also grundsätzlich, was ich auch sagen will, der Text ist schon wichtig. Ja, also ich kann jetzt dann nicht einfach das so sagen.
Er ist so schon wichtig.
Also er ist schon wichtig. Schon. Ja, ja.
Ja.
Und weil eben ja, wie du auch so schön sagst, das ist halt so ein, ich dachte so, hey, sag mal, was für eine Kunstform, wo so viele Künstler, Künstlerinnen, wir haben ja noch gar nicht über einen Bühnenbildner, Bühnenbildnerin geredet, die da auch noch irgendwie was machen.
Ja.
Oder Kostümbildner, Kostümbildnerinnen, ne? Da muss eigentlich zwischen so vielen Gewerken vermittelt werden am Theater. Und alle wollen ja eigentlich, also Autor, Autorin, die haben das ja aus einem Grund geschrieben. Und manche schreiben dann echt die Regieanweisung rein, so von zum Beispiel, spricht laut oder angespannt oder irgendwie so, ne? Damit das echt Lächelt tatsächlich düster. so umgesetzt wird, ne? Sprich, ich würde jetzt einfach sagen, es kann einfach mal sein, dass da was wegrutscht, ne? Ja. Dass da vielleicht auch ein Gang mal anders ist oder so. Wichtig ist nur, wenn eben dieses Mach es neu, dieses Erleben fehlt, irgendwie. Ein Dozent von mir in der Schauspiel hat dann mal so trocken gesagt, Günther, wir haben schon einen merkwürdigen Beruf, weil im Prinzip, was wir einüben, ist, dass wir uns jeden Abend da hinter der Bühne wieder neu betrügen und uns einreden, dass wir das noch nicht kennen. Was jetzt gleich passiert? weil wenn ich das nicht tue, ja, dann wird das irgendwie leer und ist nicht interessant.
Das ist dann, so dann wirkt es wie eine Lüge. Dann wirkt genau. Es wie eine Lüge, wenn so ein dann Theaterstück so fade ist.
Dann kriegt so ein Muttertagsgedicht Charakter, weißt du? Also wie wenn so Kinder halt in der Schule, haben wir ja alle vielleicht mal gemacht, so ein Gedicht und dann für das Kind vielleicht so mehr so ein Druckgefühl, jetzt muss ich das machen, ne? Und dann sage ich eben na, 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 na. Und
drei, Betonung hat gefehlt.
So, und das, du merkst halt einfach, manchmal ist man einfach in Theateraufführungen und da springt der Funke über, ne? Um auch dieses Sprichwort zu nehmen. Weil das neu ist und auch das Publikum irgendwie offen ist. Und manchmal hast du aber auch tatsächlich, auch spannend als Schauspieler, da hast du den Eindruck, da ist eine unsichtbare Wand dazwischen. Und du kommst irgendwie nicht rüber. Ja. Und das macht auch jeder Schauspieler, jeder Schauspieler macht diese Erfahrung von, wieso? Das geht halt heute einfach nicht.
Ja. Und da eine Seitenbemerkung, weil das hier wirklich gut reinpasst. Das ist auch der Grund, weshalb Theater überlebt hat. Trotz Kino. Trotz pompöser Aufführung von Stücken im Kino. Theater hat da was Einzigartiges.
Mhm.
Und das wird auch für menschliche Mediatoren der Fall sein im Kontext der Frage von künstlichen Intelligenzen. Das macht einfach einen Unterschied. Wenn es einen Unterschied macht, das heißt, wenn man eben nicht wie eine Abziehfolie fade daherkommt und seinen Text darunter leiert und sagt, dieses Verfahren, ich bin da gar nicht persönlich involviert, dieses Verfahren als solches wird den Konflikt lösen.
Mhm.
Also da ist auch nochmal der Punkt, dass Mediatoren das Verfahren mit Leben erwecken, auf eine ganz einzigartige Weise, nicht routiniert, aber Sicherheit ausstrahlend.
Mhm. Ja.
Das war nochmal so eine Assoziation dazu. die letzte, aber die will ich noch einfach, weil das eine meiner Lieblingsassoziationen ist. Du hast Tschechows Gewehr. Was verbirgt sich dahinter? Und wir haben da jetzt in den letzten Jahren viel dazu auch in den Tageszeitungen und so lesen können. Ich glaube, das ist eine Metapher oder eine Situation, die auch in ganz vielen anderen Kontexten genannt wurde. Was hat's mit dem Tschechowschen Gewehr auf sich?
Also das ist eher auch von der Regieseite gedacht, ne? Also für mich, ich verorte es da so ein bisschen, ne? Aber im Prinzip ist es so eine Geschichte über Tschechow, der ein berühmter Theaterautor war, ein russischer, ne? Hat ganz viele tolle Stücke geschrieben. Und scheinbar war der dann, also das heißt im Prinzip, wenn da ein Gewehr auf der Bühne ist im ersten Akt, dann muss das auch spätestens im fünften Akt irgendwie benutzt werden und abgefeuert werden, ja?
Also, das muss. Also, es ist nicht nur, das ist die Idee sozusagen, oder?
Ja, weil ansonsten ist es unnötig, im Sinne der Dramaturgie und der Verdichtung, ja? Hm. Also, jetzt haben wir ja wieder bei Dramatik, bei Lyrik, bei eben Dichtung. Es heißt ja Dichtung, weil da etwas, eine Aussage, ein Erleben wirklich sehr verdichtet wird, sehr konzentriert ist, ne? Was da ja bei Goethe zum Beispiel in der Klassik ja passiert mit dieser Fünf-Akt-Struktur und diesen ganzen Vorgaben, die Goethe und Schiller sich da ja zum Beispiel gestellt haben, das hat ja dazu geführt, dass die ein sehr verdichtetes Erlebnis von diesen Figuren schaffen, ne? Und das bedeutet eben, da darf eigentlich nichts Unnötiges dabei sein. Alles ist eigentlich irgendwie dafür da, dass eben die Handlung vorangetrieben wird bis zum Höhepunkt. Auf irgendeine Art und Weise, ne? Das sollte so, dann, ja. Also es ist so ein bisschen wie heißt das eigentlich, Decluttering? Also so, wenn man zu Hause ist und so mal alles so Frühjahrsputz macht, ne? Und dann mehr so minimalistischer plötzlich wohnt. Das ist halt das für die Bühne, ne? Das heißt, alles, was auf der Bühne passiert, ist wichtig, sollte wichtig sein. Und was nicht wichtig ist, kann weg.
Mhm. Deshalb sozusagen haben wir, wenn wir in der Zimmer aufgebaut sind, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder sonstiges, ist das nicht so vollgestellt, wie man das auch aus dem Kinofilm kennt, dass es ja sehr lebendig und nah am Alltag sein soll, sondern es ist deshalb reduziert, weil dadurch die Dichte entsteht, was ja eine schöne Paradoxie ist auch.
Ja, ja. Oder Fokus ist auch ein Wort, das mir einfällt. Deswegen ist ja zum Beispiel für mich so Theater auf einer leeren Bühne viel spannender, sehr reduziert, einfach nur ein paar Requisiten, zwei Schauspieler oder SchauspielerInnen, viel, viel spannender für mich als zum Beispiel Oper mit sehr viel Kostüm
und Prunk.
Ja. Weil dieses Dichte, dieser Fokus, der lässt dann natürlich auch mehr Assoziationsräume zu. So, ne?
Mhm. Ja. Und das heißt eben auch, also das war so ursprünglich die Idee, wenn das Gewehr auftaucht, dann muss es auch verwendet werden.
Genau.
Oder sogar abgefeuert werden. Nicht nur verwendet, sondern es muss abgefeuert werden.
Ja, das
finde ich eine interessante Parallele. Es gibt das ist jetzt aus dem Filmbereich, bei Hitchcock diese Idee des MacGuffin, also ein Gegenstand, der die Handlung vorantreibt, aber eigentlich nichts bewirkt. Also der Koffer, von dem man nicht weiß, was drinne ist, hinter dem alle her sind und alle Personen drinne verwickelt sind, aber es wird nicht aufgelöst, was es ist. Ne? Ja. Oder bei Orson Welles, der Schlitten, Rosebud, die Handlung vorantreibt, ohne dass man dann direkt aufgelöst wird. Für die Mediationsarbeit oder für die Beratungsarbeit habe ich sofort daran gedacht, was in der Transaktionsanalyse gelehrt wird und wahrscheinlich ganz ähnlich wie auch beim Theater du diese Lehrsätze bekommst. Es steht nirgendwo geschrieben, aber früher oder später kriegt man das in der TA-Ausbildung mit. Und da heißt der Satz, achte auf die erste Transaktion.
Aha.
Also irgendwann wird ja bei der Beratungsstunde wird ja so der erste Austausch von Aktion und Reaktion, also das guten Tag an der Tür oder der ist schon im Raum und so. Und die erste Transaktion, darauf zu achten, ohne was damit zu machen, sondern zu registrieren, wie das Tschechowsche Gewehr, ach, da ist ein Gewehr, so, und das wird später eine Bedeutung haben. Mhm. Und die Idee und Erfahrung ist sozusagen, dass sich im Laufe des Beratungsprozesses diese erste Transaktion es bedeutsam herausstellen wird. Da ist schon vieles angelegt, um nicht zu sagen, da ist alles angelegt, was dann die Beratungsstunde oder Einheit mit sich bringt. Na, wie wird der Auftakt gemacht? Ne? So, oder na, der, da gibt's erst ein, wie der Auftakt, so das Rennen, gibt auch so einen Spruch. Also, dass man am Anfang daraus schon legt. Ich weiß nicht, ist das bei der Schauspielerei auch so, dass so dieser erste Auftritt, so jetzt geht's für mich los, dass das den Abend dann auch prägt?
Ja.
Oder
also
ist
das hängt, du, das passt sehr gut zu jeder Auftritt, ist eine Entscheidung, ne, zu diesem Satz. Das ist schon. Das geht damit Hand in Hand. Und es ist natürlich, ich weiß noch, als ich am Theater zeige, so mein erstes Kinderstück für so, ich glaube, die waren 4, 5 Kinder, ne? Da hat mir das der Regisseur damals gesagt, Günther, du trittst da zuerst auf, du musst da mit einer gewissen Energie auftreten, weil, und die muss hoch sein, um den Aufmerksamkeitsfokus zu kriegen, weil da, wir kriegen das sonst nicht mehr hin. Wenn dieser Impuls, es ist, dann kämpfst du irgendwie damit, das irgendwie entsteht, ne?
Ja. Das kann ich mir so gut vorstellen, ja.
Und das hängt ja dann damit zusammen, dass ich echt so sage, hey, vor allem wenn das der Beginn ist, ne, da, das muss auf eine gewisse Art und Weise gestaltet sein, dass das zur Konzeption passt. Ja.
Ja. Dort kann man nicht sagen, dass den König die anderen spielen, sondern da muss man jetzt den ersten Auftritt hinkriegen. Der muss sozusagen sitzen, dass die Aufmerksamkeit gebannt ist.
Ja, der muss, vielleicht machst du doch, weil so, wenn du Diener bist, ne, dass du schon da irgendwie, der muss mitnehmen. Der muss irgendwie auf eine Art und Weise mitnehmend sein und irgendwie, deswegen habe ich gesagt, ich habe es offen gelassen, der muss zur Konzeption passen, ne? Ja. Das ist schön. Der muss passend sein. Klingt jetzt ein bisschen vage.
Mach es neu.
Der muss einfach passend sein. Na, weil das hängt ja natürlich drauf auf, was man für eine Wirkung haben möchte, ne? Genau, ja.
Ah, sehr schön. Günther, damit sind wir durch mit unseren Leitideen, die wir vom Theater sozusagen entlehnt haben für die Mediation. Mir hat es riesen Spaß gemacht, mit dir über Theaterwelt und Mediationswelt zu sprechen. Vielen Dank dafür.
Du, gerne. Und danke für die Einladung.
Ebenso. Günther, gute Zeit für dich. Bis bald.
Ciao.
Das war Günther Sturmlechner, Österreicher und Schauspieler, der mit mir über die Parallelen und gegenseitigen Assoziationen der Theater- und Schauspielerwelt mit der Mediatoren- und Beraterwelt gesprochen hat. Wir haben uns mehrere Leitsätze und Lehrideen angeschaut. Den König, den spielen die anderen. Der Text ist das letzte Mittel. Jeder Auftritt ist eine Entscheidung. Spiel die Situation, nicht das Gefühl. Und was hat es mit dem Gewehr von Tschechow auf sich? Ich hoffe, das hat dir Assoziationen und Ideen ins Hirn gespült. Und wenn das so ist, dann lass es mich wissen. Schreib mir und sag mir, was dir da durch den Kopf ging. Bis dahin. Und für den Moment, besten Dank, dass du hier wieder mit dabei warst. Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Fehmarn, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass jetzt ein Feedback und eine Sternebewertung direkt in deinem Podcast-Catcher, wo du diesen Podcast gehört hast. Besten Dank.